Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern.
Hallo, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Persönlichkeitstypen von Mensch und Hund. Jeder Hund ist anders, genau wie wir Menschen. Trotzdem suchen viele Hundehalter nach der einen Methode, die für alle funktionieren soll. Doch vielleicht liegt genau dort das Missverständnis. Denn Verhalten entsteht nicht nur durch Training. Verhalten entsteht auch durch Persönlichkeit. Warum reagiert der eine Hund mutig und neugierig, während der andere erst einmal beobachten möchte? Warum liebt der eine Mensch klare Strukturen, während der andere lieber spontan entscheidet? Und was passiert eigentlich, wenn genau diese unterschiedlichen Persönlichkeiten aufeinandertreffen? In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Persönlichkeit im Hundetraining eine viel größere Rolle spielt, als viele denken. Wir werfen einen Blick auf das Enneagramm als Modell zur Beschreibung von Persönlichkeit und zeigen, wie unsere Holztiere dabei helfen können, unterschiedliche Eigenschaften sichtbar und verständlich zu machen. Hallo Susanne, heute darf ich dich zu dem spannenden Thema Persönlichkeitstypen von Mensch und Hund interviewen.
Ja, hallo.
Ich freue mich schon riesig auf unsere Erkenntnisse.
Ja, hallo liebe Alex. Ich bin auch schon ganz erfreut und in dieser Rolle auch so ein bisschen nervös, weil ich ja ansonsten häufig die Frage stelle.
Genau, heute haben wir Rollentausch und das macht es ja auch besonders. Und ich würde sagen, wir starten gleich durch.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Persönlichkeit, das ist ja ein sehr breiter Begriff. Und ich denke mal, dass es wichtig ist, unter die Lupe zu nehmen, was verstehen wir denn überhaupt unter Persönlichkeit? Einerseits beim Menschen und andererseits beim Hund.
Ich glaube, was wir bei der Persönlichkeit als erstes beachten sollen, dass wir uns da nicht in eine Schublade stecken, sondern dass es bestimmte Typen gibt, dass es bestimmte Merkmale gibt, die einfach zu uns selbst gehören und die uns geprägt haben in unserem Leben und dass das Hauptbestandteile sind in unserem Verhalten. Und so ist das bei uns und so ist das natürlich auch beim Hund. Und was ich meine mit, wir sollten uns da nicht in Schubladen stecken, ist, ich finde, wir sollten da immer so ein bisschen spielerisch damit umgehen. Also ich nutze ja das Enneagramm für die Persönlichkeitstypen. Das Enneagramm teilt also alle in 9 Persönlichkeitstypen ein, gibt noch Untertypen, auf die möchte ich heute gar nicht eingehen. Und dass wir so ein bisschen spielerisch mit diesen 9 Typen umgehen, was steht denn so im Vordergrund? Was finden wir bei uns denn heraus? Sind wir eher extrovertiert? Sind wir introvertiert? Ja, und das macht so unsere Persönlichkeit dann aus. Wie verhalten wir uns, was hat uns geprägt?
Also ein sehr tiefgehendes Thema, wie ich finde. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass es viele Prägungen gibt aufgrund unserer Historie, unserer Entwicklung, auch der Personen, die uns begegnen. Und das ist beim Mensch wie auch beim Hund natürlich so. Was mich jetzt interessiert ist, welche Faktoren prägen denn die Persönlichkeit und was für eine Rolle spielt hier auch Veranlagung neben Erfahrung und Umwelt?
Ja, also jetzt das, was du am Ende genannt hast, ist natürlich das Hauptsächliche, dass die Umwelt sehr prägt und Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben. Ich glaube, wir kommen auch mit einer bestimmten Persönlichkeit schon auf die Welt. Also das ist bei Menschen, bei kleinen Kindern, die sind ja schon sehr unterschiedlich. Und auch wenn wir Hunde in einem bestimmten Wurf haben, dann sind die eine bestimmte Rasse. Also wenn wir jetzt von Rassehunden ausgehen und in dem Wurf haben wir auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten von Hunden. Das heißt, eine Sache ist auch diese Veranlagung, diese Vererbung, die wir mitbekommen oder die alle mitbekommen. Die Umwelt spielt natürlich eine große Rolle und die Prägung über die Erfahrung. Wenn wir jetzt zum Hund hingehen, dann ist das natürlich, wie viel Erfahrung konnte der Hund am Anfang seines Lebens machen, wenn wir diese wichtige Prägephase nehmen, ist aber nicht au allein ausschlaggebend, sondern es geht schon auch darum, wie geht der Mensch oder die Menschen, wo der Welpe dann ist, daran, ihm Dinge beizubringen. Ja, ist der Hund überfordert oder ist der Hund sehr lebendig und braucht er so ein bisschen mehr Ruhe, dass er mehr bei sich ankommen kann? Und da kann man einfach schon beim Welpen sehen, die brauchen nicht alle das Gleiche, sondern wir müssen einfach immer wieder individuell auf den Hund eingehen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, sag mir noch mal das Wort, was du gesagt hast, was den Hund auch prägt.
Also die Faktoren generell, die eine Rolle spielen, neben der Veranlagung, das war die eine Frage. Und du hast ja auch gesagt, dass die in einem Wurf, also die Hunde von einer Rasse, die in einem Wurf zur Welt kommen, dass die schon unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und da wollte ich noch eine eigene Erfahrung mit hineinbringen, weil wir hatten ja auch mal zwei Geschwister von einem Schäferhundewurf aus einer Leistungslinie. Und da kann ich das nur unterstreichen, was du sagst, dass nämlich die Persönlichkeiten innerhalb eines Wurfes einer Rasse, die gleich aufgezogen worden sind, die gleich die ersten 8 Wochen sozialisiert worden sind, mit der gleichen Mutter, mit den gleichen Hunden rundherum, mit den gleichen Menschen, die sie besucht haben. Und diese Hunde waren sowas von unterschiedlich. Also hier die Genetik und sicher auch epigenetischen Einflüsse, die da mit hineinspielen in die Persönlichkeit, das ist ja auch ein spannendes Thema, also total interessant. Und ich denke mal, dass man da auch in Zukunft noch viel darüber forschen kann, was da noch zusätzlich diese Faktoren sind, die diese Persönlichkeiten beeinflussen.
Also unbedingt, wenn ich mir jetzt vorstelle, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, da ging man hin und hat Welpentests gemacht. Ich glaube, das macht man heute einfach gar nicht mehr, weil da so viel in der Entwicklung des Hundes natürlich auch noch passieren kann. Aber damals habe ich auch so ein paar Würfe getestet und fand das schon wirklich interessant, wie unterschiedlich diese Welpen aus einem Wurf sind.
Ja,
Ja,
das ist
und
extrem,
wo
extrem
man.
spannend. Genau. Und diese Welpentests, ich kenne das schon noch von den Assistenzhunden zum Beispiel,
Genau.
dass da ja schon noch Welpentests stattfinden, die sehr standardisiert ablaufen. Und da ja schon, wenn du dich da mit dem Züchter dann auseinandersetzt, der ja die Welpen natürlich am besten kennt, dass da schon sehr viele Parallelen auftauchen zu dem, was da auch bei den Tests rauskommt. Also schon spannend.
Ja. Also bei den Tests, manche Hunde habe ich dann irgendwie auch mitgekriegt, die noch ein, die da, als sie dann ein bisschen älter waren. Und es war aber nicht immer so, dass sich das bewahrheitet hat, was im Welpentest dann rausgekommen ist.
Ja.
Ja, es sind einfach unterschiedliche Erfahrungen, die der Hund dann macht. Wenn der Hund irgendwie eine traumatische Erfahrung macht oder so irgendwas,
Ja.
dann prägt das den Hund natürlich auch nachhaltig. Oder vielleicht wird der von einem Menschen so gut gefördert, dass es ein Hund, ein Welpe war, der sich doch sehr zurückhaltend gezeigt hat und der dann super aufgeschlossen wurde, ja, weil es einfach frühzeitig erkannt wurde und der Welpe dann gefördert und gefordert wurde in eine Richtung, dass der offener wurde.
Genau. Und was ja bei Welpentest auch Fakt ist, dass es eine Momentaufnahme ist, nicht? Und dass der eine Hund vielleicht dem geht es an dem Tag nicht so gut oder er fühlt sich nicht so wohl, dann wird er sicherlich anders reagieren, als er vielleicht dann danach auch reagiert. Ja, jetzt hast du schon viel über historische Erfahrungen und Prägungen genannt. Jetzt interessiert mich natürlich, Wo ist oder wo siehst du denn den Unterschied zwischen Persönlichkeit und Verhalten, das der Hund dann an den Tag legt? Oder wie spielt das miteinander dann im Alltag?
Also wenn wir jetzt von, ich mache mal vielleicht zwei Beispiele. Wenn wir einen Hund haben, der sehr aufgedreht ist, der sehr abenteuerlustig ist, ja, der sich für viele Dinge gleichzeitig interessiert, dann ist es ein Hund, der für einen Menschen vielleicht, also je nach Typ des Menschen, ja, schwierig erscheint, weil der Hund sich irgendwie schlecht fokussieren lässt, weil er sich irgendwie nicht so gut auf eine Sache konzentrieren kann und das so ein bisschen mehr braucht, vielleicht ein bisschen mehr Pausen da drin hat. Das wäre so die Persönlichkeit des Hundes, ja, weil, dass der einfach so ein bisschen flummig ist, ja, und also so, wenn man jetzt auf das Enneagramm das bezieht, dann wäre das so eine 7, die ich beschreibe im Enneagramm, und das Holztier, das ich zuordne, wäre ein Delfin, ja, der praktisch so, wenn man es bildhaft gestalten möchte, dann ist das ein Hund, der einfach sich viel bewegt, Lebensfreude hat und so. Das wäre der Persönlichkeitstyp. Und wenn ich jetzt auf Verhalten gehe, dann könnte ich einen Hund haben, der schon auch eher zurückgezogen ist. Ja, also gar nicht dieser 7er-Typ, der aber anfängt, also der auch, also die 7 an sich, der Typ, den ich erst beschrieben habe, der Delfin, das ist ein eher so ein extrovertierter Typ. Und der andere, den ich meine, das kann eher ein introvertierter Typ sein. Und der Hund ist aber durch Training immer wieder in Stresssituationen. Kontexte sind so aufgebaut, dass er doch immer wieder in Stress kommt, dass er in eine Überforderung kommt, weil der Menschentick zu unklar ist und der Hund aber eine sehr klare Struktur bräuchte. Und dann sehen wir das auch, dass der Hund vielleicht sehr viel anfängt zu fiddeln oder dass er sehr unruhig wird, dass er auch anfängt, durch die Gegend zu kaspern. Dann haben wir ein Verhalten, das ausgelöst wird durch Training auch, durch einen falsch verstandenen Hund und jetzt ein für den Hund herausforderndes Training. Und das eine ist eine Persönlichkeit, ja, wo der Hund sagt, ich bin einfach irgendwie lebenslustig, ich möchte dies erfahren, ich möchte jenes erfahren. Ah, da drüben gibt es noch irgendwas, da fliegt ein Blatt, da gucke ich mal hinterher. Oh, hier kommt ein Geruch, wie wunderbar. Ja, also der Hund ist einfach weg, das ist seine Persönlichkeit. Und der andere Hund ist von seiner Persönlichkeit her aber eher zurückgezogen und kriegt aber nicht diese Klarheit oder diese Struktur, die er im Training bräuchte, sondern der Mensch ist ein bisschen zu unklar, macht die Trainingsschritte zu groß und der Hund ist aber so bestrebt, das richtig zu machen, weil ihm das Sicherheit geben würde. Und dann kann ich diesen Hund tatsächlich, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dazu bringen, dass der auch so ausflippende Momente hat, aber das ist Verhalten, das er zeigt aufgrund von Stressreaktionen, das ist nicht seine Persönlichkeit. Also ist es somit klar für dich von der Frage her?
Ja, absolut nachvollziehbar. Jetzt brennt mir natürlich schon die nächste Frage auf den Lippen, nämlich welche Persönlichkeitstypen nach Enneagramm magst du da genauer drauf eingehen? Welche kennen wir? Und vor allem, wie erkenne ich, welcher Persönlichkeitstyp jetzt mein Hund ist?
Aha.
Ha.
Also, es war so, schon so ein bisschen, sich mit dem Enneagramm
Ja.
auseinanderzusetzen. Also, die neuen Typen, das ist 1 bis 9 oder eigentlich ist es 8 bis 7, wenn man es so sieht. Es ist erstmal, dass es in 3 Triaden eingeteilt ist. Es gibt 3 Körpertypen, es gibt 3 emotionale Typen und es gibt 3 mentale Typen. Und bei den körperlichen Typen hat man es so, das ist so, dass die wirklich, die sind so in ihrem Körper, die sind so in der Präsenz, ja, die sind so on, die sind einfach hier, die sind so in ihrem Körper. Bei den emotionalen Typen, ja, da ist es, wenn man es jetzt vom Menschen sieht, dann ist es so ein bisschen höher, dann sind die sehr auf Nähe auf, ja, die wollen die Menschen zusammenbringen, die sind häufig auch ein bisschen charismatische Menschen, ja, die sind, ja, also es ist wirklich, das ist ein Verhalten eher aus der Emotion heraus. Und sie beschäftigen sich eher so ein bisschen mehr mit der Vergangenheit. Ja, wenn man so bei den Körpertypen ist, man ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und bei den Emotionalen ist man ein bisschen mehr in der Vergangenheit. Die Mentalen sind ein bisschen mehr in der Zukunft und das merkt man schon, dass das auch so, also bei Menschen ist das so, dass das Menschen sind, die häufig sehr, sehr schnell sprechen. Also wo wir dann schon. Wo mir dann schon schwerfällt, da richtig zu folgen und ich dann denke, kann man so schnell sprechen? Aber das können eben mentale Typen ganz gut. Beim Hund habe ich das jetzt nicht so sehr, dass ich das in dieses körperlich, emotional und mental, die kann man da auch einordnen, weil man so sagen kann, dass das Thema von den Körpertypen ist grundsätzlich das Thema Wut. Ja, das Wut ist einfach das Thema. Bei den emotionalen Typen ist es eher so Scham oder Mangel. Und bei den mentalen Typen ist das Thema Angst, das vorherrschend ist. Jetzt kennen wir natürlich alle alles. Ja. Und da können wir dann auch anfangen abzuleiten, hat mein Hund denn so ein Thema mit Wut, ja? Oder hat der so ein Thema, dass der schnell sich im Mangel befindet und hat der auch oder hat der ein Thema, dass der sehr, sehr schnell ängstlich ist? Ja, es gibt aber auch, das ist eine andere Einteilung, dass man sagen kann, es gibt Typen, die recht schnell reaktiv sind. Und es gibt selbstbewusste Typen, es gibt introvertierte Typen. Und ich habe eine Tabelle kreiert, wo man erstmal so dem hinterhergehen kann. Ist mein Hund denn reaktiv oder ist er sehr harmoniebedürftig? Ja, da kann man ja schon nachgehen. Oder ist mein Hund selbstbewusst? Ja, oder zieht er sich schnell zurück? Das sind so Dinge, an denen man sich orientieren kann. Ja, braucht mein Hund Kompetenz oder brauche ich selbst Kompetenz, wenn man zu den Menschentypen geht? Von daher kann man jetzt nicht sagen, ich stelle dir drei Fragen und dann ist der Typus Hund für dich klar. Und was ich mache, ist auch sehr gerne, dass ich den Menschen mitgebe, auch bei dem Hund so ein bisschen rumzuspielen. Auch wenn ich jetzt schon bei dem Hund eine Vermutung habe, dann ist trotzdem so, dass ich den Menschen nicht mit auf den Weg geben möchte. Dein Hund ist da, das und das und dann ist der Hund da in der Schublade. Und es ist viel, viel besser, wenn die Menschen ein bisschen rumspielen damit.
Und wie machst du das denn im Training? Also jetzt kommt ein neuer Hund zu dir mit seinem Menschen und wodurch leitest du denn dann deine Erkenntnisse ab? Wie funktioniert da dein Kennenlernprozess oder dein Beobachtungsprozess? Kannst du uns da deine Erfahrungen schildern?
Also es gibt immer, also es gibt die drei Dinge, zieht sich der Hund zurück oder kommt er entgegen oder ist er selbstbewusst? Das ist so eine Einschätzung. Und dann ist ja schon, ich komme als neue Person und wie geht der Hund auf mich zu? Ja, wenn er sich nur zurückzieht, dann habe ich da schon mal einen Hinweis drauf. Also er muss jetzt nicht unbedingt den Kontakt mit mir haben. Ja, ein selbstbewusster Hund würde immer schon auch nach vorne gehen und würde mal sagen, wer bist du denn?
Ja, würde dich
Ja.
abschnuppern oder zumindest einmal in deine Nähe kommen und
Genau.
Interesse zeigen, okay?
Genau. Ja. Ein Hund, der sich vielleicht was verdienen möchte, kommt mit einem Spielzeug an oder sowas. Ja, also aber das ist nicht immer einer, der mit einem Spielzeug ankommt, will sich immer gleich was verdienen. Ja, da gibt es einfach noch andere Kategorien. Also das sind so Merkmale, an denen ich mich ein bisschen orientiere. Dann gibt es so die Gruppe von, ist der Hund, also mag der Hund Harmonie oder ist er reaktiv oder ist Kompetenz für ihn ein Thema? Und das erkennt man auch so ein bisschen. Also die Harmonietypen, die kommen schon auch eher her und suchen den Körperkontakt.
Okay.
Ja, oder bieten relativ schnell irgendwas an. Ja, aber die suchen eher so einen Kontakt. Bei den reaktiven Typen kommt ein bisschen drauf an, was sonst, aber könnte ja schon auch sein, dass die, wenn sie selbstbewusst sind, sehr genau wissen wollen, wer ich bin. Ja? Und bei den kompetenten Typen, die ich ein bisschen unterschätzt finde, die werden vielleicht erstmal so ein bisschen schauen. Ja? Die schauen erstmal so ein bisschen und checken mich etwas ab.
Okay, also die beobachten dich dann längere Zeit, so stelle ich mir das vor.
Ja, es gibt einen Typ, die drei, der, da habe ich das Rennpferd zugeordnet, die sind schon sehr selbstbewusst.
Ja.
Ja. Die werden vielleicht auch schon eher in Kontakt gehen, sind aber schnell auch bestrebt, irgendwas zu zeigen, was sie mir, also was sie können. Ja.
Okay.
Also es ist nicht so einfach, jetzt jemanden mitzunehmen, sondern für mich ist es so, okay, welche Anlagen zeigt der Hund denn da? Und dann weiß ich schon mal, wo ich denn die Hunde so ein bisschen einordnen kann und was die hauptsächlich brauchen. Und dann habe ich da ja die Menschen, die ich auch noch nicht kenne. Und dann gucke ich immer mal erst, wie ist dann das Verhalten? Was machen die denn da so miteinander? Überprüfe das dann, passt das Verhalten des Menschen zu dem, was ich bei dem Hund, also bei so einem schnellen, also es kann sein, dass ich meine Meinung über den Hund nochmal ändere, wenn er ein bisschen aufgetaut ist. Aber passt dieses Verhalten, was die Menschen zeigen, denn gut zu dem Hund?
Ah, okay. Und erkennst du da dann auch schon mal die Bedürfnisse nicht nur des Hundes, sondern auch des Menschen? Weil ich stelle mir das so vor, je passgenauer das ist, also Persönlichkeitstyp Mensch und Persönlichkeitstyp Hund passen gut zueinander, dann wird das ja eher auch ein harmonischeres Miteinander sein, was du erkennen kannst. Oder sie passen eben nicht so gut zusammen von den Typen, dann wird es da halt eher mehr Probleme auch geben, gehe ich davon aus.
Ja, jetzt ist nicht, haben wir eher so ein bisschen, die sich melden, haben so ein bisschen ein Mismatch, weil dann halt daraus Herausforderungen entstehen. Ja, natürlich ist es häufig so, dass das jetzt nicht so gut zusammenpasst. Und dann hat der Mensch eine Vorstellung davon, wie er die Welt sehen würde. Also ich mache Beispiele, weil es an
Ja.
Beispielen einfach sehr viel plastischer wird, als wenn ich jetzt nur mit Zahlen.
Ja, sehr gerne.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 2 habe aus dem Enneagramm, ja, das sind Zweier sind Menschen, also da habe ich den Elefant zugeordnet, ja, sind Menschen, die wollen alle immer zusammenbringen, ja, die wollen immer Kontakt nach außen, die sind sehr, sehr großzügig, ja, und versuchen wirklich so Menschen um sich zu scharen, sind extrovertierte Menschen, aber es ist immer wichtig, ja, dass sie das schaffen, alle zusammenzuhalten. Und also es ist nicht immer sehr altruistisch. Ja, sie leben auch davon,
Ja.
dieses Image. Also für die Zweier gehört zu den emotionalen Typen. Und da ist das Image immer sehr wichtig. Also sie leben auch davon, dass das funktioniert, dass
Ja.
sich da alle praktisch so unter diesem Elefanten versammeln, um,
Okay.
ja, und dass da alles so sicher und gut läuft, was da passiert. Und wenn jetzt so eine 2 zum Beispiel eine 7 hat, was ich vorhin beschrieben habe, der Delfin,
Ja.
ja, ein Hund, der das braucht, dass er sagt, oh, da gibt es was, da gibt es was. Und, ah, was hat die Welt denn da für mich? Ja, was erwartet mich denn da? Und da könnte ich auch noch hingehen. Dann ist die 2 extrem herausgefordert, weil sie wird es bei diesem Delfin nicht schaffen. Der Elefant wird es nie schaffen, ja, diesen Delfin irgendwie unter sich da zu behüten und zu betüteln, weil der Delfin sagt, warum? Ich, aber da gibt es doch das und da gibt es das, ja? Und wenn jetzt aber dieser Mensch dabei bleibt, dann kann es sein, also die 7, der Delfin ist normalerweise nicht reaktiv, Aber dieser Hund könnte reaktiv werden, weil der Mensch versucht, diesen Hund in was zu pressen, was null zu diesem Hund passt.
Ja, ist nachvollziehbar. Mir gefallen deine Begrifflichkeiten, so wie Elefant und Delfin.
Ja,
Das
dadurch
ist so
entstehen Bilder.
eine schöne Bildsprache.
Ja.
Genau. Und dann kann man sich das wirklich gut vorstellen, wenn du das so erzählst, wie welche Herausforderungen da einhergehen zwischen Mensch und Hund. Und jetzt,
Ja.
wenn wir bei dieser Bildhaftigkeit von Elefant und Delfin bleiben wollen, wie bringst du sie denn näher zueinander, den Elefanten und den Delfin?
Also das Zueinander findet genau in eine Richtung statt. Der Mensch lernt seinen Hund mehr kennen und auch zu akzeptieren. Ja. Also ich finde auch diese Bildsprache total klasse, als ich auf die Idee gekommen bin, ich kann die Holztiere noch mit dazu nehmen. Dann wurde das tatsächlich plötzlich viel plastischer,
Ja.
als wenn man jetzt nur über das Enneagramm spricht. Aber dahinter stehen ja diese ganzen Eigenschaften, die im Enneagramm herausgefunden wurden. Also das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. So, jetzt habe ich eine Schleife gedreht und die Frage vergessen.
Die Figuren,
Ah,
wie du auf
die.
die Figuren gekommen bist, auf die Holzfiguren und wie du sie zusammenbringst, also den Mensch mit seinem Hund und den Hund mit seinem Mensch. Und
Ah ja,
da hast du
genau.
ja gesagt, das geht in eine Richtung. Also der Mensch
Genau,
lernt.
der Mensch, das geht genau in eine Richtung. Wenn ich jetzt bei dem Elefanten bleibe und bei dem Delfin, dann ist das so, dass der Hund einfach ist, wie er ist. Und wir können ihm nicht kognitiv klar machen, guck mal, dein Mensch ist anders.
Ja.
Ja, Hunde stellen sich immer wieder auf den Menschen ein. Ich finde, da sind sie uns gegenüber auch sehr, sehr, sehr geduldig und großzügig. Und was wir aber brauchen, ist, dass der Mensch mehr und mehr seinen Hund versteht. Dass der Mensch mehr akzeptiert, ah, guck mal, mein Hund, der ist ein Delfin. Hinter dem Delfin steckt so eine Abenteuerlust. Das ist, also im Enneagramm ist es, das sind die Peter Pans dieser Welt. Ja, also Hunde, die nie so richtig erwachsen werden, die immer irgendeinen Quatsch im Kopf haben. Und wenn der Mensch das schafft, das zu akzeptieren und den Hund an der Stelle einfach auch immer wieder sein lassen kann und er kann dann sagen, aha, jetzt macht der Hund das so, der Hund macht jetzt wieder irgendeinen Quatsch. Und der Mensch schafft es, das loszulassen. Also, wenn der Elefant sagt, dieser Delfin liebt mich noch genauso, auch wenn der sich jetzt von mir entfernt und wenn der da drüben irgendeinen Quatsch macht, der kommt schon wieder zu mir zurück. Ja, ich muss den nicht so nahe bei mir haben und ich muss den nicht immer bestechen mit Leckerli, weil das nämlich sein kann, dass der Delfin die irgendwann sowieso ablehnt, weil der merkt, der ist hier in Gefangenschaft geraten.
Ja.
Ja, und den Menschen darin mitzunehmen, das immer mehr zu verstehen, also zum einen auch sich selbst zu verstehen und zu sagen, boah, das ist ein totales Bedürfnis von mir. Und wann kann ich mir dieses Bedürfnis denn erfüllen? In welcher Situation, in welchem Kontext geht das? Und in welchem Kontext kann ich den Hund aber einfach freilassen? Und dann fange ich an zu atmen und ich sage, okay, das ist jetzt mal so, der Hund macht dieses. Entspricht nicht so genau dem, was für mich wichtig wäre. Und dann darf der Hund einfach weiter wegrennen, als man das vielleicht normalerweise tun würde. Er darf ein bisschen wilder spielen, als man denkt, dass es noch okay wäre und sowas. Und den Menschen da mitzunehmen, also sowohl sich nicht als falsch zu betrachten
Ja.
und auch nicht den Hund als falsch zu betrachten, sondern es ist ganz wichtig zu sehen, beide sind die richtig, wie sie sind. Sie sind halt unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und dieses, also wenn wir jetzt bei der 2 beim Elefanten bleiben, ist dieses Loslassen wirklich ein richtiges Thema.
Also, wenn ich dir so zuhöre, dann stelle ich mir vor, dass es den Menschen ja auch sehr viel mehr Sicherheit gibt, sich mit den Persönlichkeitstypen auseinanderzusetzen, sowohl von sich selber als auch vom Hund.
Ja.
Und gleichzeitig kommt bei mir auch so ein Gefühl der Erleichterung durch, wenn ich dir zuhöre. Weil wenn mir klarer ist, wo ich selber stehe und welche Bedürfnisse ich selber habe, aufgrund meiner Persönlichkeit und auch meinen Hund aus einer anderen Perspektive sehen kann, dann macht es ja das Leben viel lockerer und einfacher.
Tatsächlich löst sich ohne Training dadurch einiges. Einfach nur durch den Wechsel von der Perspektive, durch manche Dinge einfach loszulassen und zu sehen, der Hund macht das nicht absichtlich, sondern das ist einfach Teil seiner Persönlichkeit, dass der sich so oder so verhält. Das ist nicht
Absolut.
ein auftrainiertes Verhalten, und wenn man es schafft, das loszulassen als Mensch, dann wird vieles so viel leichter. Also dass dieses Gefühl, was bei dir entsteht, das löst plötzlich so eine Enge. Also wie wir das vielleicht bei diesem Delfin und bei dem Elefanten auch spüren können, wenn der Elefant versucht, diesen Delfin so unter sich zu halten. Das kostet für den Elefant extremst viel Kraft und der Delfin ist enorm unglücklich. Ja, wo der Elefant dann natürlich wieder versucht, den Delfin glücklich zu machen, weil das natürlich ein riesiges Bedürfnis des Elefanten auch ist. Ja, also
Und damit
da
entsteht
finden.
ja auch eine Kaskade, die in die falsche Richtung geht,
Ja,
nicht? Also
total.
der Elefant macht immer mehr, bleibt bei mir und baut Druck auf. Und der Delfin wird immer unglücklicher unter
Genau,
diesem
und
Druck.
dass er, also da entsteht für beide ein enormen
Ja,
Stress, und diesen
absolut.
Stress kann man, also diesen Stress kann man dadurch lösen, dass man dieses Verständnis für diese Persönlichkeitstypen schafft.
Ja. Und
Ne?
wie ist denn jetzt dein Erfahrungsschatz, wenn du das einsetzt in deinen Hundetrainings? Wie zugänglich sind denn Kunden zu deinen Typologien?
Also es gibt dann schon Kunden, wo ich denke, da stoße ich jetzt nicht so, da werde ich nicht so auf fruchtbaren Boden stoßen. Dann mache ich das eher so für mich, ja, dass ich den Hinweise gebe, wo ich denke, das unterstützt die, aber ich thematisiere das nicht so.
Ja.
Es gibt aber doch einige Kunden, die haben schon mal was vom Enneagramm gehört.
Ja.
Und dann haben sie das aber so ein bisschen abgetan. Weil es ist, das Enneagramm an sich ist eine sehr spirituelle Betrachtung von Persönlichkeitstypen. Und ich habe das eben sehr weit runtergebrochen, sodass ich es anwenden kann. Und die sind dann schon offen. Also man trifft ja sowieso häufig auf sehr viel Offenheit, wenn es darum geht, Persönlichkeitstypen. Und wenn das da ist, dann ist das so. Und in Kombination funktioniert es dann so und so. Dann hat man häufig so ein offenes Ohr. Und die Menschen dann wirklich auch so ein bisschen mitzunehmen. So, also ich habe ja dann schon bei Menschen auch so eine Vermutung, ist es jetzt eher so ein Körpertyp, ein emotionaler Typ oder ein mentaler Typ? Und dann gebe ich so ein bisschen Hinweis, ich streue so ein bisschen was ein. Und aber immer mit diesem Denk mal darüber nach oder Denk mal darüber nach. Und sowas Ähnliches mache ich dann auch beim Hund. Und wenn sie das verstehen, dann ist es wirklich so, dass da so ein Groschen auch fällt. Ah, so einfach kann das sein.
Also ich finde es, wenn du das so erzählst und mit deinen Erfahrungen und Geschichten eine sehr wertvolle Perspektive auf Mensch-Hund-Beziehungen draufzuschauen und auf Gestaltung des Alltags. Also ganz ein toller Ansatz, ergänzend natürlich zu anderen Trainingswissen, sage ich mal, über Mensch-Hund-Beziehung und wie Verhalten entsteht und wie Verhalten erhalten wird oder unerwünschtes Verhalten eben in andere Bahnen gelenkt werden kann, ist dieses Verständnis füreinander, diese Offenheit, den anderen so anzunehmen, wie er ist, ja ein total wertvoller Beitrag für die Gestaltung der Beziehung.
Ah, total. Wenn ich jetzt, also ich nenne mich ja Septemberhund, für mich ist ein Septemberhund ein Hund, der gesehen und gehört wird. Und das führt immer mehr dahin, dass wir den Hund sehen und dass wir zuhören. Wir kriegen ja permanent Antworten vom Hund. Und wir hören häufig einfach nicht genau hin. Also man ist dann häufig so im eigenen Film. Ja, was würde ich denn jetzt erwarten, was der Hund tut? Was ist denn das, was ich jetzt vom Hund möchte? Für die Beziehung zwischen Mensch und Hund finde ich das sowieso eine überdenkenswerte Sichtweise. Also wie kann ich rausgehen aus dieser Erwartungshaltung? Das wäre gutes Denken. Und was ist denn mein Bedürfnis? Und ganz häufig, wenn ich jetzt Menschen frage, also vor allen Dingen auch dann, wenn wir im Training nicht so richtig vorwärts kommen, dann auch so diesen Break zu machen und auf eine andere Art und Weise draufzuschauen und die Menschen mitzunehmen. Was ist denn dein Bedürfnis? Was ist denn jetzt im Moment dein Bedürfnis? Und wie schwer es für die Menschen dann ist, von ihrem Bedürfnis, also ihr Bedürfnis tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. Das geht ganz schnell weg ins Außen, ganz schnell hin zu dem, was man vom Hund möchte. Mein Bedürfnis ist, dass der Hund nicht bellt, wenn Besuch kommt. Dann sage ich, nein, das ist nicht dein Bedürfnis. Was ist denn dein Bedürfnis? Dein Bedürfnis ist erstmal unabhängig vom Hund. Ja? Und sie da mitzunehmen und zu sagen, ja, was ist also häufig ist dann das Bedürfnis, ich möchte Besuch in Ruhe begrüßen können. Ja, und dann sind wir beim Bedürfnis. Ah, das ist dein Bedürfnis. Ja. Oder ich möchte, dass es ruhig ist. Ich kann dieses Gebell nicht ertragen. Ich möchte, dass es ruhig ist. Das ist das Bedürfnis. Und das ist das Bedürfnis erstmal unabhängig vom Hund. Und wenn ich dieses Bedürfnis klar habe, ist aber auch abhängig von den Persönlichkeitstypen, wie gut kann man zu dem eigenen Bedürfnis hinschauen, dann kann ich ja gucken, was ist das Bedürfnis des Hundes. Ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Hund möchte den Besuch zuerst begrüßen. Vielleicht ist es auch ein erlerntes Verhalten, das wissen wir nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass es das Bedürfnis des Hundes ist. Und dann weiß ich, mein Bedürfnis ist, ich möchte Besuch in Ruhe begrüßen. Das Bedürfnis des Hundes ist, er möchte den Besuch zuerst begrüßen und vielleicht auch noch lautstark. Und dann kann ich anfangen zu überlegen, ist mir mein Bedürfnis wichtiger als das des Hundes? Dann werde ich mein Bedürfnis in den Vordergrund stellen. Das ist eine Haltung, die ich dann einnehme. Die brauche ich aber, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Ich brauche die Haltung, um das dann auch umsetzen zu können. Ja, dass ich sage, der Stelle mache ich mit dem Hund ein Deckentraining, wie baue ich das Deckentraining auf? Das ist dann wieder Trainingsgeschichte. Oder ich sage, ich weiß, dass auf diese Person sich der Hund so unendlich freut und es freut mich so, wenn ich das auch sehe, wenn die beiden sich sehen. Dann lasse ich das Bedürfnis des Hundes. Ja, und bediene vielleicht auch das Bedürfnis dieses anderen Menschen, der da kommt. Und stelle mein Bedürfnis in den Hintergrund. Oder ich schließe einen Kompromiss. Und ich finde für Beziehungen immer extrem wichtig, egal ob das jetzt zwischen Menschen ist oder ob das zwischen Mensch und Hund ist, dass man sich darüber im Klaren macht, was ist das eigene Bedürfnis. Und nur dann kann ich ja hingehen und kann wirklich einen Kompromiss schließen. Oder ich kann sagen, okay, dafür stelle ich mein Bedürfnis jetzt hinten an und ich gehe auf dein Bedürfnis Hund komplett ein. Also alles ist ja legitim und alles ist okay. Nur ich sollte wissen, wo ist denn die Basis bei mir?
Das ist ein sehr schönes Beispiel auch, dass wir ja auch je nach Situation unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dass ja ein Bedürfnis nicht immer gleich ist, sondern auch die Möglichkeit, meine Bedürfnisse verschiedenartig auszuleben. So wie du beschreibst, wenn eine Person kommt, die den Hund gut kennt und der Hund kennt sie gut, dann wirst du ein anderes Bedürfnis dahinter haben, als es kommen jetzt vielleicht mehrere Menschen, die noch nie bei dir zu Besuch waren. Dann wird dein Bedürfnis ein anderes sein und aus Hundesicht natürlich, möglicherweise auch. Wir können sie ja nicht fragen. Wir müssen es ja aus Sicht des Hundes beurteilen können. Und das macht die Situation ja noch etwas komplexer mit unseren lieben Hunden. Genau. Und wenn ich jetzt neugierig sein darf, liebe Susanne, wenn ich mich jetzt als Hundehalterin oder auch als Hundetrainerin dafür interessiere, mehr zu erfahren über deine Figuren, über das Enneagramm und über das, wie ich es für mich oder für meine Hundehalter einsetzen kann. Wie kann ich denn da bei dir mehr erfahren?
Man kann mich im Einzelcoaching buchen, ja, dass es diese Möglichkeit gibt. Tatsächlich habe ich auch eine Gruppe, die heißt Mensch und Hund im Wandel.
Mhm.
Und das ist es tatsächlich auch. Also da unterhalten wir uns viel über diese Persönlichkeitstypen. Und also die Gruppe ist jetzt so ein bisschen an dem Punkt rausgefunden zu haben, wo sie denn sich finden als Persönlichkeitstyp und auch wo der Hund steht. Und also da kann man sehr, sehr gerne dazukommen. Ich finde diese Gruppe wahnsinnig unterstützend. Also die Menschen da drin, im Moment ist die Gruppe noch kleiner, sind wirklich super interessiert, auch an dem, was bei anderen passiert. Und es ist immer so, dass man auch von anderen lernt. Also es geht ja nicht nur darum, um den eigenen Persönlichkeitstyp, sondern es geht auch darum, was haben andere denn an Herausforderungen mit sich selbst als Persönlichkeitstyp und der Persönlichkeitstyp, der Hund ist. Und da kann man natürlich auch dazu kommen, würde ich mich freuen, wenn da Menschen Lust haben, mit dazu zu kommen. Überhaupt freue ich mich über Menschen, die wirklich Lust haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit sich selbst und mit dem Hund. Ich finde, das gehört irgendwie immer zusammen und wir sind inzwischen so sehr trainingsfokussiert. Also es kippt langsam wieder in so einen anderen Bereich, aber es ist mir viel zu trainingsfokussiert und diese Persönlichkeitstypen, die Bedürfnisse, die dahinter stecken, das findet viel zu wenig Beachtung. Also wer zu den Bedürfnissen ein bisschen mehr wissen möchte und Perspektivenwechsel, also dem empfehle ich sehr, sehr gerne mein Buch, das Hundetraining zwischen den Zeilen.
Ja.
Da habe ich das auch beschrieben, wie man da näher rankommt an die eigenen Bedürfnisse, wie kriege ich eine andere Sicht auf meinen Hund.
Absolut. Und ich habe dein Buch ja auch schon gelesen und ich kann es jedem wirklich wärmstens ans Herz legen, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen intensiver auseinanderzusetzen und auch sich selber besser kennenzulernen dadurch.
Ja.
Sich selber auch zu erforschen, weil das ist für so viele Lebenssituationen hilfreich. Und auch das, finde ich, macht das eigene Leben einfacher und lustiger.
Ha ja.
Super, wir werden die Verlinkungen auch zu deiner Gruppe und zu dem Buch auch anführen, sodass jeder, der Interesse hat, an unseren Zuhörern auch sich da beteiligen kann. Ja, vielleicht so als Abschluss, was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, was Persönlichkeitspassungen oder Persönlichkeitstypen von Mensch und Hund so im Alltag besonders macht?
Spielerisch damit umzugehen, das finde ich total wichtig. Nicht in Schubladen denken. Und wir haben einfach Anteile von allen Persönlichkeiten und es ist einer, der so im Vordergrund steht. Und deshalb ist das, der spielerische Umgang damit, das finde ich extrem wichtig. Und immer daran zu denken, alle sind wir richtig, wie wir sind, sowohl wir Menschen als auch wir Hunde. Und das sollten wir uns immer ganz groß auf die Fahne schreiben. Wir können uns verändern, wir können Dinge irgendwie verbessern oder auch optimieren, aber wir sind jetzt schon richtig, wie wir sind.
Absolut. Ein schönes zusammenfassendes Schlusswort. Wir sind richtig, alle so wie wir sind.
Ja.
Ja, vielleicht hast du dich oder deinen Hund heute an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. Genau darum geht es. Nicht darum, Menschen oder Hunde in Kategorien einzuordnen oder zu schubladisieren, wie das Susanne so schön sagt, sondern Unterschiede besser zu verstehen. Und wenn wir erkennen, dass Persönlichkeit Einfluss auf Verhalten, Bedürfnisse und Kommunikation hat, verändert sich unser Blick auf das Training. Wir hören auf, nur nach der richtigen Methode zu suchen und beginnen, den Hund und auch uns selbst wirklich kennenzulernen. Nicht die perfekte Trainingsmethode verbindet Mensch und Hund, sondern das Verständnis für die Persönlichkeit, die beide mit in die Beziehung bringen. Liebe Susanne, vielen lieben Dank. Es hat richtig Spaß gemacht und ich denke, wir können uns wirklich dran machen, nochmal das Thema Persönlichkeit, Mensch und Hund nochmal aufzugreifen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder andere Thema noch intensiver zu beleuchten ist und vielleicht auch nochmal ein paar andere Typen vorzustellen und an deinem Erfahrungsschatz auch zu partizipieren, den du gemacht hast, sodass wir neben Elefant und Delfin auch noch ein paar andere Tierchen aus deinem kreierten Zoo kennenlernen und uns dadurch auch weiterbilden können.
Genau, da gibt es noch den Löwen, den Adler, die Schildkröte, die Eule, die Katze, nur um ein bisschen zu spoilern.
Ja, genau, super.
Und da kann man ganz viele Kombinationen wirklich auch beschreiben und darstellen und was die Herausforderungen da sind. Ja, sehr, sehr gerne, liebe Alex, vielen Dank für deine Fragen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal so diese Erfahrung, wie wichtig es ist, auch in Bildern zu denken, weil dadurch Geschichten entstehen und das Ganze viel, viel leichter zu erfassen ist.
Absolut. Die Geschichten, auf die freue ich mich schon. Bis zum nächsten Mal, liebe Susanne.
Bis zum nächsten Mal, alle. Tschüss. Ciao.
Ciao.